Welcome to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Episode 1. Zum ersten Van Horn Podcast begrüße ich die Künstlerin Henrike Naumann, deren Arbeit Das Reich noch bis zum 31. Mai 2020 in der Ausstellung Deutschland bei Van Horn zu sehen ist, und die Direktorin des Kunstvereins Hamburg, Bettina Steinbrügge. Und liebe Henrike, ich wollte dich fragen, kannst du uns ein bisschen über das Reich erzählen? Denn es gab ja auch schon eine Ausstellung im Belvedere 21 in Wien, die auch den Titel Das Reich hatte.
Ja, also danke für die Einladung. Ich erzähle gerne was. Das Reich, die Arbeit ist 2017 entstanden. Im Kronprinzenpalais in Berlin habe ich die entwickelt. Das war der Ort, wo der Einigungsvertrag 1990 zwischen BRD und DDR unterzeichnet wurde. Und es ist gleichzeitig ja dadurch so ein aufgeladener Ort für die Anhänger der sogenannten Reichsideologie, die sagen, dass mit der Unterzeichnung dieses Vertrages die Bundesrepublik aufgehört hat zu existieren als legitimer Staat und das Deutsche Reich wieder in Power ist, sozusagen. Und ja, mit dieser Verschwörungstheorie habe ich mich für die Arbeit so ein halbes Jahr intensiv auseinandergesetzt. Also versucht, ja, irgendwie dahinter zu kommen, wie kann das sein, dass so eine krude Ideologie so auf fruchtbaren Boden fällt und Menschen, ja, irgendwie die so als Wahrheit erkennen und danach dann auch so ein bisschen ihr Leben ausrichten. Und ja, das war eine schwierige Recherche auch für mich, weil ich immer wieder gemerkt habe, okay, ich komme nicht weiter, weil es ist eine Verschwörungstheorie und bei Verschwörungstheorien kommt man nicht irgendwann an den Punkt, dass man denkt, ah ja, jetzt macht Sinn, so, sondern das funktioniert irgendwie anders. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass es eine völkische, rassistische Verschwörungstheorie ist, das heißt auch sehr weit weg von einer Sache, die ich nachvollziehen kann und will, und deswegen war das so ein etwas schwieriger Prozess. Und wo ich dann aber gemerkt habe, wie das funktioniert, also warum das für Leute so anschlussfähig ist, habe ich gemerkt, das geht eigentlich gar nicht so über so schlüssige Argumente, die man irgendwie nachvollziehen oder nachverfolgen kann, sondern eigentlich funktioniert das total über Emotionen, also darüber, dass man ein bestimmtes Gefühl hat oder bestimmte Gefühle und dann daran angeknüpft wird und dafür eine Lösung präsentiert wird, die sich richtig anfühlt. Mit dieser Emotion habe ich dann auch in der Installation und in dem Video vor allem gearbeitet. Also ich habe versucht, ein Video aus dem Material, das ich über so eine Internetrecherche aus der Szene gesammelt habe, darüber auch so eine Emotion zu erzählen, in der die Menschen ja sich radikalisieren und dann ja sich im Prinzip in so einem rassistischen Weltbild einrichten. Die Einrichtung spielt wie immer in meinen Arbeiten auch eine wichtige Rolle, weil ich aus Wohnzimmermöbeln so eine Art völkische Kultstätte gebaut habe, also aus Schrankwänden, so Elemente, die so an Stonehenge erinnern können. Und so wird dann so das eigene Zuhause, in dem auch oft dann so das eigene Reichsgebiet erklärt wird, zu so einer Erlösungsstätte. Und Es ist tatsächlich sehr, sehr krass, jetzt gerade wieder über die Arbeit zu sprechen, weil ich in den ganzen letzten Wochen auch oft an die Reichsbürger gedacht habe, weil ich glaube, vieles von dem, was jetzt gerade passiert, auch in deren Weltbild irgendwie so als so eine feste Konstante irgendwann kommen sollte oder müsste oder würde. Und also die Art und Weise, was das jetzt auch mit Leuten macht, die sich schon so extrem radikalisiert haben, oder auch wie viele neue Leute sich jetzt vielleicht in der jetzigen Situation radikalisieren, das macht mir auf jeden Fall große Sorge. Ja.
Also mir macht auch, ich habe heute, morgen haben wir ja den 8. Mai, deswegen finde ich, passt unser Gespräch auch ganz gut.
Oh Gott, stimmt.
Und ich habe heute Morgen einen Tweet von Gauland, oder Gauland war in einem Interview und hat gesagt, dass das kein Feiertag sei, weil die Chancen, die in diesem Dritten Reich gelegen hätten, hätten sich ja gar nicht entwickeln können.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, Bettina, hast du vielleicht die Arbeit gesehen in Wien von der Henrike oder hast du die Arbeiten oder hast du vielleicht die Fotos gesehen von der Arbeit, wie sie gerade in der Ausstellung auch ist?
Ich habe sie bei dir in der Ausstellung gesehen und ich habe sie auch in Wien gesehen. Also ich habe beide Installments gesehen und finde, also Henrike, ich hab jetzt einige deiner Installationen gesehen und ich bin jedes Mal wieder sehr beeindruckt, weil ich meine, wenn ich durchgehe, ich habe immer totale Beklemmung.
Ja.
Und ich meine, ich bin auch natürlich in dem Alter, in dem ich auch diese Möbel noch kenne, zum Teil, die ich dann plötzlich anders wiederfinde. Und du schaffst es wirklich, diesen Ort zu schaffen, weil ich in deinen Installationen wesentlich emotionaler über das nachdenke und wesentlich körperlicher darüber nachdenke, was du da tust. Mhm. Mich würde einfach mal so interessieren, ich meine, im Belvedere fand ich finde diesen Kellerraum schwierig im Belvedere. Es macht aber natürlich eigentlich für die Installation, hat es total Sinn gemacht. Aber wie gehst du eigentlich vor? Also wie stellst du das dann im Raum zusammen? Das habe ich noch nicht so genau verstanden.
Ja, das meinst du jetzt generell oder bei dieser Arbeit?
Also ja, auch bei dieser Arbeit. Wir können das ja anhand von dieser Arbeit besprechen, weil das fand ich in dem Setting ganz interessant.
Mhm. Ja, nee, doch, das ist auch eine wichtige Frage, weil ich glaube, es reizt auch Kuratorinnen und Kuratoren, mir immer schwierige Räume zu geben, weil schwierige Räume mich auch eigentlich am meisten reizen, also Räume, die irgendwie aufgrund ihrer Architektur so ein bisschen saut sind oder also ungeeignet für so andere Sachen. Und dann denke ich immer, okay, ja, Challenge accepted, weil diese merkwürdigen architektonischen Renovierungen oder Brüche oder irgendwelche abgehängten Decken so, das inspiriert mich eigentlich sehr, weil das irgendwie mir dann manchmal mehr Möglichkeiten gibt, mit der Merkwürdigkeit des Ortes oder der Institution auch in so einen Dialog zu treten und meine Möbel dann so ein bisschen sich dem Raum anpassen und gucken, okay, in welche Ecke kommt jetzt dieser Schrank, weil ja irgendwie diese brüchigen Räume eigentlich für mich so die spannendsten sind. Und also ich mache auch oft die Abrissausstellung, also die letzten Ausstellungen, bevor ein Raum renoviert wird. So war das auch im Belvedere mit dem Kellerraum, weil der sich eben durch diese vielen Fenster, ist der eigentlich für sehr wenig Arbeiten so richtig gut geeignet. Und der wird jetzt renoviert und dann eigentlich als Veranstaltungsraum genutzt. Was ich versuche, wenn ich mit so einer Arbeit in einem Raum arbeite, deswegen ist mir dann auch immer sehr wichtig, da genug Zeit für den Aufbau einzuplanen, weil ich dann anfange, mit den Möbeln ja so lange rumzuschieben, bis es irgendwie Sinn macht. Also ich habe das Gefühl, dass mit jeder Installation, mit der ich in den Raum reinkomme, gibt es irgendwie eine Art und Weise, die zu zeigen, die beide, also sowohl den Raum als auch die Arbeit irgendwie so an so ein Limit bringt, so an so eine Spannung, die dann für diese Ausstellung irgendwie genau das richtige Level ist, dass man dann durchgeht und sofort irgendwie auch körperlich was spürt. Und diese, ja, so verbringe ich dann eigentlich immer sehr viel Zeit mit den Möbeln in dem Raum und gucke, wo müssen die hin? Also es ist dann eigentlich wie so ein Puzzle, das ich nur noch so lösen muss. Und ja, es ist jetzt gerade natürlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt mit meiner Arbeit, mit der Situation um, ne, mit den Ausstellungen, weil das wird mir jetzt gerade so sehr bewusst, also wie extrem wichtig das für mich ist, Menschen in diese Arbeiten zu kriegen und irgendwie aus einem Kunstkonsum, den man irgendwie alleine zu Hause hat, raus. Ne? Und jetzt gerade ist das ja irgendwie so the way to go. So. Und ich hab da jetzt auch so viel drüber nachgedacht, so was kann ich eigentlich machen? So, macht das jetzt Sinn, irgendwie meine Arbeit zu überlegen, wie kann ich meine Arbeiten zu den Leuten nach Hause bringen? Aber eigentlich will ich ja die Leute aus der Vereinzelung mit den Arbeiten rausholen. Und jetzt experimentiere ich gerade hier auch in meinem Studio, bauen wir gerade eine Installation auf von mir, also in einem Raum, die man dann im Prinzip alleine betreten kann. Und also zu gucken, wie, wie kann man trotzdem irgendwie in Berührung mit so einer Arbeit kommen, mit dem Raum und ja, damit nicht irgendwie alleine zu Hause sein, ja.
Also das Gute an so einer Galeriesituation ist ja, dass wir außer bei den Eröffnungen oft wirklich nur kleine Gruppen haben. Das haben wir jetzt im Moment auch. Also da kommen 2, 3 Leute, die werden geführt und das ist alles relativ safe. Aber trotzdem müssen wir uns ja alle Gedanken machen, ja, wie kann man das trotzdem weiter über den Ausstellungsraum hinaus vermitteln. Bevor wir darüber reden, habe ich aber auch noch eine Frage an die Henrike. Und zwar, ich bin ja jetzt nur echt seit vielen Monaten in dieser Ausstellung und als Körper und erfahre auch diese Arbeit, das Reich, so sehr, sehr körperlich. Und wir haben die ja damals ohne dich aufgebaut, also mit Anleitung sozusagen auch versucht, ideal in die Räume zu stellen. Und mir ist dann eben dabei aufgefallen, dass zum Beispiel das wirklich eine ganz andere Arbeit war, bevor der Video angestellt wurde. Also dieses Video war auf einmal, brachte auf einmal eine ungeheure Härte rein. Also ja. Es war wirklich so richtig schockierend fast, also richtig krass. Und dann war aber andererseits eben auch durch diesen Aufbau dieser Stonehenge-Adaption in diesen super muffeligen, spießigen Möbeln und auch dieser NVA-Helm mit diesen Wikingerhörnern und so, das war auf einmal, ließ das natürlich auch dieses kleinkarierte, spießige, so ganz muffelige dieser Reichsbürgermänner da irgendwie erkennen. Und was mir aber so, also da ist ja... Und Frauen, das stimmt, aber in dem Video sehe ich nur so Droiden rumlaufen. Aber was mir dann, also wo ich dann auch dachte, da ist ja auch so ein Traumfänger integriert, ne? Und dieser Traumfänger, ist das, also ist das dann sozusagen unsere Rettung? Ist das so wie, also jetzt auch zum Beispiel sowas, wenn der Gauland sowas sagt, ich kann das gleich reintun in so eine Arbeit. Also ist das quasi das, der, also für mich war das irgendwie so ein bisschen so, ich gucke diesen Traumfänger an und dann nimm diesen schlimmen Traum von mir. Oder fügst du sowas dann eher intuitiv ein?
Na, also der Prozess, wie diese Arbeiten entstehen, ist eigentlich, dass ich sehr viel recherchiere und lese, also sehr viele, ja, so wissenschaftliche Arbeiten zum Thema, sehr viel Material aus der Szene, also die ganze Zeit so ganz viel Material so in mich aufsauge und parallel dazu Objekte angucke, also zum auf den Flohmarkt gehe, in Secondhand-Hallen und gucke so was, wie kann ich das, was in meinem Kopf gerade ist und was mich dann auch so sehr ausfüllt und sehr beschäftigt und auch so verstört, wie kann ich das in Objekte übertragen? Also welche Objekte erzählen das, was mir gerade im Kopf rumgeht, auf einer ästhetischen Ebene? Und so sammle ich dann immer mehr Objekte und für mich ist das auch so ein wichtiger Prozess, weil ich sonst, wenn ich immer nur weiter lesen und Material sammeln würde, würde ich, glaube ich, irgendwann so explodieren oder implodieren. Und sobald ich aber dann irgendwie den Stuhl oder den Traumfänger finde, der das erzählt, was mir gerade so rumschwirrt, dann habe ich das Gefühl, dann manifestiert sich das und dann kann ich auch diesen Gedanken so loslassen und dann habe ich dieses Objekt und dann steht dieses Objekt für diesen Gedanken und so steht dann aus dieser Objektsammlung so ein, naja, so ein Zeichensystem, mit dem ich über die Themen spreche und über meine Recherche und daraus dann die Arbeit. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Intuition und Nachdenken. Also es ist auch immer beides. Das mit den Traumfängern, ja, ich glaube, ich habe mich ja sehr intensiv dann 2017 mit der sehr diversen Reichsbürgerszene beschäftigt und ich glaube, dieser esoterische Aspekt, der auch bei vielen sehr wichtige Rolle spielt, der hat mich sehr beschäftigt, weil ich das so schwer erstmal zusammenbringen konnte, also so eine völkische, rassistische Ideologie und gleichzeitig so eine schmetterlingshafte Erlösungsvorstellung und habe dann wirklich gemerkt, okay, da gibt es Leute, die aus dieser deutschen Geschichte versuchen, eine spirituelle Lösung für sich zu finden oder dadurch in so eine höhere spirituelle Ebene zu gelangen. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann auch irgendwie nicht mehr weitergekommen bin inhaltlich und dann gemerkt habe, okay, ich muss dieses magische Element oder dieses Spirituelle, was die Leute darin sehen, in Objekte übertragen und und dann auch in der Installation im Prinzip immer wieder so Fragezeichen hinterlassen. Also so Stellen, wo man denkt, so, warum ist das hier? Also warum haben Leute das gemacht? Also warum die Idee für dieses Stonehenge kam daher, dass ein Reichsbürger aus Süddeutschland, der dann auch verurteilt wurde als Anhänger einer terroristischen Vereinigung, der hat versucht, so ein riesiges Stonehenge aufzurichten in seinem Dorf, neben dem christlichen Friedhof, so ein Stonehenge, also hat das so geplant mit dem Modell und wie er die Steine dahin bekommt und dieser Aufwand und dieser Gedanke, das hat mich irgendwie nicht losgelassen und daher kam dann die Idee, Schränke zu nehmen, Alltagsobjekte und daraus sowas aufzubauen, wo man, wenn man da hinkommt, sich auch fragt, warum ist das hier? Wer hat das gemacht? Was, wovon zeugt das? Von welcher untergegangenen Weltvorstellung oder so? Und
Es ist ja interessant, du gehst ja im Endeffekt quasi dann in die deutschen Wohnzimmer rein. Oder du holst die deutschen Wohnzimmer aus ihren Wohnzimmern raus. Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen eben früher auch an die Bewegung. Wenn ich überlege, auch Reichsbürger und so weiter, ich meine, bei welchem Reich fangen die an? Also welches Reich ist das oder welches Deutschland ist das eigentlich, nachdem die sich sehen? Wo ist die gute alte Zeit?
Ja, die ist die ist da, wo man sie möchte. Also, und das, also manche beziehen sich auf das 18. Jahrhundert, manche auf das 20. Jahrhundert und wirklich das Dritte Reich, manche auf da kommt dann auch immer noch ein bisschen die DDR mit ins Spiel und das ist so. Und gleichzeitig will man aber eigentlich auch bis in die Steinzeit zurück und zu den Germanen und das ist so, also im Prinzip völlig frei, also so ein völlig freier oder sag ich mal willkürlicher Zugriff auf Geschichte und im Prinzip der Wunsch, sich so eine eigene Geschichte zu bauen, nach der dann auch alles Sinn macht und nach der. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, nachdem dann auch das eigene Leben Sinn macht. Also nachdem die Brüche im eigenen Leben sich erklären lassen. Und das dadurch spielt in der Arbeit auch die DDR eine Rolle und der Einigungsvertrag im Kronprinzenpalais, weil ich auch einen Fokus auf ostdeutsche Reichsbürger gelegt habe, weil ich diese Art und Weise, wie sie im Prinzip die Brüche in der eigenen Biografie Teil von einer großen Menschheitsgeschichte sehen und auch im Prinzip versuchen, durch die Ideologie, durch diese völkische Reichsideologie, dem eigenen Leben und den Brüchen in der auch Berufsbiografie zum Beispiel einen höheren Sinn zu geben. Und
ändert sich eigentlich für dich was, wenn du diese ganzen Strukturen durchschaust und sie verstehst? Also im Denken auch über diese Menschen?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das verstanden zu haben. Ich glaube, es ist halt so zweischneidig, weil zum einen möchte ich unbedingt irgendwie ran ich möchte Menschen irgendwie versuchen zu verstehen, was da abläuft im Kopf oder was dazu führt. Also das heißt, ich versuche die irgendwie so an mich ranzulassen. Gleichzeitig stößt mich das aber permanent ab. Das heißt, dieses Verstehen wird eigentlich nie eingelöst oder ich komme da nie hin, weil man arbeitet sich da monatelang dran ab und dann merkt man, okay, es ist eigentlich eine rassistische, völkische Ideologie und mit Traumfängern, so Fakt. So, so eine Mischung aus, ich möchte das verstehen und ich möchte daran, aber gleichzeitig ist da irgendwie dann am Ende der Recherche so ein kalter Raum, in dem man sich eigentlich gar nicht aufhalten möchte. Und so ist das dann so
da würde ich gerne nochmal anschließen, weil ich war heute auf deiner Webseite und habe mir auch nochmal die ganzen Titel deiner Arbeiten angeschaut. Also dann sieht man Ruinenwert, Aufbau West, Desolation. Und ich musste dann die ganze Zeit an Heinrich Heine denken, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um meinen Schlaf gebracht, ein Stück weit. Und fragte mich eigentlich, wenn du die ganze Zeit in diesen Themen drin bist, also kannst du dich davon dann noch so ein Stück weit distanzieren? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit den vielen oder sowas mache, wo wir gegen Rechtspopulismus, ich muss mich da immer wieder rausziehen und muss immer wieder sagen, okay, komm, wir haben auch eine andere Szene. Also wir haben auch ein offenes, globalisiertes Deutschland auf der anderen Seite, um denen nicht irgendwie die 100% meines Denkens zu geben.
Ja, nee, das ist für mich auch total wichtig, sonst würde ich, ja, dann, nee, das würde auf jeden Fall jetzt nicht so gut weitergehen mit mir. Nee, deswegen, ich habe, also, es gibt ja auch noch andere Themen, zu denen ich arbeite, und ich glaube, also auch international arbeite ich auch dann so an verschiedenen Themen, und dadurch ist es dann für mich auch einfacher, im Prinzip nicht so selber in so einem Raum zu stranden, sondern im Prinzip dadurch, dass ich dann so mich dann, also auch die Möglichkeit habe, mich mit einem ganz anderen Thema auseinanderzusetzen, mit einem ganz anderen Kontext, dadurch dann auch wieder irgendwie alles so in Relation zu sehen und die Möglichkeit habe, aus einer anderen Perspektive dann auch wieder auf meine Themen zurückzublicken. Ja, ich glaube, für mich ist es halt wichtig, meine Arbeiten auch so kontextbezogen zu produzieren und zu zeigen. Also deswegen kennt man in Deutschland hauptsächlich die Arbeiten, die sich wirklich mit Deutschland beschäftigen, während ich zum Beispiel im Kongo oder in Japan ganz andere Arbeiten produziert habe, bei denen ich es aber schwierig finde, die dann jetzt hier auszustellen, weil ich auch nicht irgendwie in diese Falle tappen will, dass ich irgendwie international produziere und dann das so toll in Deutschland ausstelle und dann im Prinzip in so einer Art neokolonialen Kunstproduktion irgendwie dadurch mich so profiliere. Deswegen versuche ich ja immer sehr kontextbezogen zu arbeiten, und deswegen gibt es ganz viele Arbeiten von mir, die sich mit anderen Themen beschäftigen, die aber zum Beispiel jetzt nur im Kongo bis jetzt zu sehen waren.
Mir ist aufgefallen, also als ich diese Ausstellung da auch mit deiner Arbeit eingerichtet habe, also das, was du auch vorhin sagtest, diese Traumatisierung oder den Sinn des eigenen Lebens finden irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass in jeder Arbeit, also deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiß, es gibt auch noch andere Themen, dass in fast jeder einzelnen Arbeit diese Traumatisierung des Zweiten Weltkrieges, die Traumatisierung der DDR, in den Arbeiten von Sven Jone, dass da so viel drin war, und ich stand da teilweise drin und dachte, das ist alles noch gar nicht aufgearbeitet. Also wir sind eigentlich immer noch auf eine Art und Weise in der Nachkriegszeit, weil ganz viel immer so ganz, ganz schnell die Geschichte über alles hinweggehen will. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, die wir alle gemeinsam erleben und die ja auch vielleicht einerseits eine Krise darstellt, aber andererseits vielleicht auch eine Heilung. Und dass darüber auch wieder so schnell hinweggegangen werden soll und alles wieder einfach so ganz, ganz schnell passieren soll. Und ich frage mich jetzt so, was können wir denn alle in unserem jeweiligen Kunst schaffen, also als Künstlerin, als Kunstvereinsdirektorin, jetzt ich als Galeristin, dazu beitragen, dass wir daraus irgendwie was Gutes, Neues schaffen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das mit der Nachkrieg, da muss ich jetzt gerade an eine Arbeit denken, die ich in Tokio und Kinshasa produziert habe, wo ich so die Modeverbindung vom Kongo und von Japan untersucht habe. Und da bin ich auf ein Zitat gestoßen von Yoshi Yamamoto, der erzählt, dass, weil sein Vater zurückgekehrt ist, hat für ihn der Krieg nie aufgehört. Mhm. Und deswegen gibt es für ihn auch keine Nachkriegszeit. Und das fand ich irgendwie so ein Zitat, das hat mich so sehr beschäftigt und mich auch eigentlich seitdem begleitet, so die Frage, wer entscheidet das, was vorbei ist, oder das so ein, oder welche Dinge hören vielleicht auch gar nicht so richtig auf. Und in der deutschen Geschichte merke ich halt so, der Moment, in dem wir aufhören, uns mit dem Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall so Horror. Also manche Dinge hören vielleicht nicht auf, und ich merke, dass ich, als ich so angefangen habe in meiner Arbeit, dass ich ganz oft gefragt wurde, warum ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, weil zum Beispiel so, ja, die DDR und so, da war ich dann noch so jung und was, das ist ja jetzt auch vorbei, Ost und West, und warum will ich denn da jetzt immer noch drüber reden? Und ich aber gemerkt habe, so, ja, nee, da wurde noch nicht genug drüber gesprochen, glaube ich, und auch gerade vielleicht jetzt ist es jetzt wichtig irgendwie, dass jetzt die nächste Generation sagt, ja, das ist uns nicht egal, was irgendwie die Generation vor uns erlebt haben und gemacht haben, so, wir wollen da jetzt gerade jetzt nochmal drüber sprechen und auch vielleicht auf eine neue Weise. Ja, was die Frage, was jetzt in der jetzigen Situation, was wir machen können, dass da möchte ich kurz erzählen, wie es mir jetzt so ging in den letzten Wochen, weil klar, war für uns alle eine ziemliche Achterbahnfahrt, müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber der März, ja, war für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen Starre, so eine Schockstarre, so auch mit den ganzen Absagen und was mich aber so zurückgebracht hat, so irgendwie aus diesem Zustand von, oh Gott, was macht man denn jetzt, wie geht's denn jetzt weiter, war, es wurde da das Urteil gefällt im März in Chemnitz für die Angehörigen dieser Revolution Chemnitz, die 2018 so einen terroristischen Anschlag geplant hatten und rechtsterroristisch und da wurde das Urteil noch verkündet im März, trotz der Corona-Pandemie, und aber da wurde dann mit so Sicherheitsabstand und Masken das gemacht, und um diesen Prozess zu Ende zu bringen. Und einer der Anwälte der Angeklagten hat dann gesagt, ja, die Welt ist im Umbruch, was gestern noch wichtig war, ist heute bedeutungslos. Also so, dass man eigentlich da so jetzt so milde walten lassen müsste. Und für mich war das irgendwie so ein richtig wie so ein Wake-up-Call, so, dass ich gemerkt habe, ach so krass, ja nee, doch, die Welt dreht sich auch noch weiter und es gibt jetzt nicht nur irgendwie das persönliche Problem oder den persönlichen Struggle mit dieser Situation, sondern ganz viele Dinge gehen weiter und jetzt ist eigentlich gerade der Moment, um irgendwie die richtigen Konzepte zu schreiben und zu planen, was können wir jetzt machen und wie können wir jetzt nicht diesen Ausnahmezustand uns so leben lassen, während irgendwie andere Leute sich jetzt vielleicht gerade so organisieren. Und für mich war das so richtig so, okay, I'm back. So. Und seitdem schreibe ich wie wild Konzepte und merke, okay, ja, ich weiß zwar vielleicht nicht, welche von meinen Ausstellungen tatsächlich stattfinden, aber ich weiß halt, welche Themen mir so wichtig sind, dass es dafür sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen und weiterzuarbeiten.
Wow. Und bei dir, Bettina?
Naja, es spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Also was wir natürlich am Anfang gemacht haben, wir haben unsere ganzen Freelancer erstmal versorgt und haben geschaut, dass das stabil bleibt. Dann denkt man anders über Projekte nach. Und grundsätzlich habe ich die Frage, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und genau. Dieser Shutdown hat ja bei sehr vielen Menschen auch ein Nachdenken ausgelöst. Und es gab viele, mit denen ich gesprochen habe, also auch wirklich weltweit, die sagten, jetzt können wir endlich einmal durchatmen und müssen nicht konsumieren und nicht einkaufen und können einfach mal nachdenken. Weil was jetzt an den Tag tritt in aller Deutlichkeit, sind ja eigentlich schon die Probleme und Themen, von denen wir bereits wussten. Und die treten jetzt deutlich zutage. Vorher ist nichts passiert. Und jetzt ist die Frage, können wir das rüberretten? Mhm. Ja, also können wir das auf allen Ebenen rüberretten von einer Gesellschaft? Weil wir dachten bisher eigentlich aus unserem Erfahrungshorizont, es lässt sich eh nicht ändern. Jetzt haben wir gemerkt, dass was Greta eigentlich schon seit langer Zeit fordert, den Flugverkehr nicht einzustellen, aber ein wenig runterzufahren, geht dann doch. Ja, und was bedeutet das mit diesem neuen Erfahrungshorizont? Können wir uns auch etwas anderes vorstellen? Also was bedeutet das für die Gestaltung einer Zukunft, von der wir eben schon wussten, dass es darin kein weiter bisher geben kann? wir sind gerade in so einem sozialen Experiment und ich glaube, gerade auch in der Kunst haben wir da eine Verantwortung, also über dieses soziale Experiment, wenn man das so nachdenken muss, nachzudenken. Wie können wir auch nachhaltiger in der Kunstwelt werden? Müssen wir jetzt überall hinreisen? Also ich wäre schon wieder in 6 Ländern gewesen, wenn dieser Lockdown nicht gekommen wäre. Ich rede gerade sehr viel mit Oscar Moreo darüber, weil wir dieses Solidarity-Projekt gemacht haben. Er, der fast jeden Tag geflogen ist, steckt jetzt in Kolumbien fest, lernt sein Ursprungsland plötzlich das erste Mal kennen und hat da quasi auch eine Suppenküche und sonst was aufgebaut. Und wir versuchen gerade, dieses Projekt weiterzudenken und theoretisch auch mit Savvy Contemporary weiterzudenken und zu überlegen, also was muss sich eigentlich ändern, was bedeutet eigentlich Solidarität? Und genau wie Henrike, schreibe ich gerade auch sehr viel und versuche, das in Worte zu fassen, weil ich glaube, jetzt müssen wir insistieren. Wir merken einfach, dass in dieser Gesellschaft die ganzen Öffnungen kommen jetzt primär von Männern, die so schnell wie möglich diese Wirtschaft wieder komplett hochfahren möchten und eigentlich es möchten, dass alles so genauso ist wie vorher. Und ich merke einfach, es gibt sehr viele, die denken, jetzt ist es vielleicht mal der Anstoß, einen anderen gesellschaftlichen Diskurs in den Mittelpunkt zu rücken. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung drin. Ich weiß aber auch nicht, wie diese Kräfte sich dann entwickeln. Ich habe nur so Halbhoffnung. Aber ich glaube, es ist ein Moment, wo wir reden müssen und wo wir auch laut werden müssen.
Genau, und das ist halt die Frage, wie macht man das? Also, weil jetzt zum Beispiel in dem Fall ich als Galerie, ich sitze so zwischen beiden Stühlen. Ne? Ich bin einerseits schon durchaus kulturschaffend, indem ich solche Ausstellungen mache, wie die Deutschland-Ausstellung, wo Henrike mit dabei ist. Ich bin aber andererseits auch ein Wirtschaftsunternehmen und muss das auch sein, sonst kann ich solche Ausstellungen gar nicht bezahlen. Dieses ganz zurück back to normal, das will ich aber auch nicht, weil auch für uns natürlich diese Art des Wirtschaftens teilweise unfassbar destruktiv war persönlich, weil sie rein profitbezogen waren und viele, viele andere Faktoren nicht mit einberechnet hat. Ich bin da aber auch sehr, ich befinde mich in einer Wartesituation und habe aber das Gefühl, wieder stärker, wir sitzen, die Künstler, die Institutionen und eben auch die Galerien sind gar keine getrennten Entitäten, sondern wir gehören eigentlich alle zu einer gemeinsamen Kunstwelt und müssen eigentlich das auch gemeinsam entwickeln und vielleicht auch, vielleicht sogar verstärkt die Frauen gemeinsam. Wie seht ihr das?
Naja, ich glaube, ich glaube auch, also ich sehe das so ein bisschen, wann hat sich eigentlich die Kunstwelt auch in so einen Turbokapitalismus verwandelt? Ich meine, das fing alles irgendwie so Ende der 80er Jahre an. Und es ging plötzlich alles nur noch auch in der Bildung um Wachstum, Anhäufung und Profit. Und das ist das Bild. Und wir kommen im Moment nicht mehr aus diesem Bild raus. Also wir können uns kein vorstellen. Während wir vielleicht mal wieder so auf die Gesellschaft jetzt auch der 70er, 80er gucken müssen. Also was ist eigentlich Gemeinwohl? Was ist wirtschaftlich? Was ist Gemeinwohl? Wie stellen wir eine Umverteilung her? Weil im Moment, es gibt ja sehr viel Geld. Das Geld haben nur sehr wenige. Weil wir, das ist genauso wie wenn Mercedes-Benz sagt, wir wollen Steuergelder und Kaufanreize für unsere Autos, aber die Dividende wird trotzdem ausbezahlt.
Ja, das sind natürlich genau solche Diskussionen. Wenn wir aber jetzt das so, also da, ich gebe dir da auch völlig recht, ich weiß absolut, was du da andeuten willst. Ich finde aber andererseits zum Beispiel, dass gerade so ein Werk wie von Henrike und auch von anderen Künstlern ja eigentlich zeigt, dass wir total Platz haben, schon auch die letzten Jahre für Arbeiten, die eben nicht im allerersten Sinne rein auf das Kommerzielle ausgerichtet sind, obwohl natürlich jeder sich freut, wenn eine Arbeit auch eine gute Sammlung oder eine Institution findet. Also ich glaube, im Grunde haben wir ja die Tools schon. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach nur eine Sache der Aufmerksamkeit. Auf was richten wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit? Eine Sache unseres Willens. In welche Richtung wollen wir denn gerne gehen? Und wir wurden vielleicht die letzten Jahre, haben wir uns auch so hertreiben lassen, obwohl wir das eigentlich alle wussten, dass es auch anders geht. sage ich mal so.
Ja. Ich meine, Henrike, kannst du was dazu sagen? Also ich könnte jetzt Stunden weiterreden zu dem Thema.
Du, das können wir auch gerne machen. Ich kann es ja auch immer noch schneiden.
Henrike, vielleicht möchtest du dich da erstmal kurz einmischen, bevor ich jetzt einen langen Monolog halte.
Ja, ja, okay. ja, nee, klar, diese Frage der Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch was, was mich beschäftigt, ne? Weil ich mir halt, weil ich mir für meine Inhalte, glaube ich, so die schwierigstmögliche Vermittlungsform überlegt habe. Also ich habe so ein Recherchethema und am Ende hat man aber eine riesige Installation aus Möbeln, ne? Und das ist so auch, also für mich als Künstlerin natürlich auch irgendwie unausweichlich, weil das ist ja nicht so, dass ich mir das überlegt habe, ah ja, das wäre ja toll, wenn ich riesige, schwere Arbeiten machen würde, sondern aus so einer Dringlichkeit heraus, okay, das ist das Medium, mit dem ich das so erzählen kann, wie ich das für sinnvoll halte. Und ich merke aber natürlich, dass das eigentlich totaler Wahnsinn ist, weil es, weil um dann einen Gedanken zu formulieren, man halt im Prinzip einen Umzug macht, ne? Und ich merke, ja, wie sehr ich auch dafür kämpfen muss, dass die Arbeitsbedingungen funktionieren. Also dass ich mich auch als jetzt junge Künstlerin in einem System wiederfinde, das halt immer noch für, sag ich mal, Malerfürsten gebaut wurde und auch noch nicht so, in vielen Punkten noch nicht so geupdatet wurde. Und im Prinzip ganz viele Dinge, die für mich einen extrem großen Produktionsaufwand bedeuten, eigentlich dann so oft so, so irgendwie ungewohnt sind, weil man irgendwie doch noch damit rechnet, irgendwie, dass beim Kunstpreis die Maler ihre neu gemalten Bilder selber vorbeibringen oder so. Und das, die ganze Zeit zu gucken, okay, ich merke auf jeden Fall, je mehr ich arbeite und auch je professioneller und auch größere Institutionen, merke ich auch immer wieder, okay, krass, das System ist immer noch nach einem ziemlich einfachen Modell gebaut und wir müssen das eigentlich die ganze Zeit immer noch umbauen und immer wieder sagen, nee, das passt aber noch nicht. Und deswegen, und ich glaube, ja, so ein bisschen haben wir so ein ähnliches Ding jetzt mit dem großen System, in dem wir uns befinden, dass wir eigentlich gerade merken, so okay, für wen wurde das eigentlich gebaut? Für welchen Normalzustand ist das gedacht? So, und in dem Moment, wo das jetzt so krass eigentlich so brüchig wird und kollabiert, ja, müssen wir eigentlich so ganz vorne stehen und sagen, so könnte man das jetzt anders denken. Und das ist, glaube ich, ja, das, was man in dieser Situation, die so schwer ist für alle, eigentlich auch als eine Chance und eine Motivation begreifen könnte. Ja,
weil ich glaube tatsächlich, dass die Künstler und also zumindest einige und auch die Kulturschaffenden und alle, die so ein bisschen out of the box denken, dass das vielleicht tatsächlich jetzt eine super Möglichkeit ist, ganz vorne zu stehen und Ideen zu entwickeln. Die sind dann vielleicht nicht massentauglich, aber auch, weißt du, auch eine kleine Gruppe kann ja was verändern.
Ich glaube auch, und ich bin ja übrigens auch nicht gegen Wirtschaftlichkeit.
Ja, ich ganz bestimmt nicht.
ich finde Wirtschaft auch wichtig und ich glaube, dass sie für unsere Lebensform auch sehr viel ermöglicht hat. Ich glaube nur, dass dass sie aus der Balance geraten ist. Also eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus wirtschaftlichen Fragestellungen, sondern auch eben aus Gesellschaft und anderen Dingen. Wenn wir das nutzen könnten, das vielleicht auch wieder ein bisschen anzupassen und das auch in allen Bereichen. Ich meine, ich muss mir als Kunstvereinsleiterin muss mich auch fragen, ob ich jetzt wirklich Transporter aus der ganzen Welt brauche, ob ich überall hinreisen muss. Und auf der anderen Seite habe ich das Problem, wir sind jetzt endlich offen und globalisiert und lassen vieles zu, was es vorher nicht gab. Da möchte ich auch nicht mehr zurück, ne?
Nee, wir wollen ja nicht zurück zu einem kleinen Nationalismus. Und das ist ja die große Fragestellung, zu sagen, wie können wir offen bleiben, wie können wir empathisch bleiben, wie können wir global unsere Kontakte pflegen und auch neue Kontakte finden, ohne immer tatsächlich physisch um die Welt zu jetten oder Materialien um die Welt zu schippen. Das wird ja die große Herausforderung und auch die Herausforderung, dass alle davon profitieren können und nicht nur ein ganz kleiner Teil.
Das ist der Punkt. Also wie hält die Gesellschaft darüber? Also wie kann die sich stabilisieren darüber? Wie halten die unterschiedlichen Leute das aus? Ich meine, ich habe jetzt viele Gespräche gerade mit Leuten aus der Kultur, die jetzt natürlich Angst haben, dass sie plötzlich wieder auf ihre Länder zurückgeworfen werden und viele Dinge nicht mehr machen können. Und ich meine, ich habe das ja auch genossen oder genieße es, genau dieses Leben zu führen. Also wo ist eigentlich jeder Einzelne bereit, sich einzuschränken? Und wie findet man im Projektwesen, im Ausstellungswesen Antworten darauf?
Thank you for listening to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Stay tuned and connect.